Hallo, mein Name ist Special Agent Sebastian Celada Ocampo, FBI. Nein, nicht diese Typen aus Amerika, sondern von der Future Banking Industry, der zentralen Bankingbehörde von Payment and Banking. Ich habe einen geheimen und brandheißen Tipp für dich. Am 23. und 24. Juni 2022 öffnet Payment and Banking die BEX Files. Freu dich auf das Banking-Event des Jahres und beobachte uns live, wenn wir Kundenschnittstellen und Datenquellen untersuchen und mit den Top-Experten der Szene das Mysterium Banking von allen Seiten beleuchten. Keynotes, Panels und Unidentified Finance Objects warten am MeinDoc in Frankfurt am Main auf dich. Melde dich an, denn die Tickets findest du nicht irgendwo da draußen, sondern auf www.banking-exchange.de.
Ask Me Anything, der Hintergrund-Talk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casala.
Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat auf Payment and Banking. Heute begrüße ich sehr herzlich Lea Frank, ein bekanntes Gesicht der Branche auf vielen Events mit einem tollen Businessmodell, was in den letzten Jahren durchgestartet ist, Anibill. Lea, ich würde dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst. Wer bist du?
Ja, sehr gerne. Freut mich sehr, hier zu sein heute. Ich bin Lea, ich bin eine der Mitgründerinnen von Anibill, habe ja direkt aus dem Studium heraus mit meinen Mitgründern gegründet und habe BWL und Wirtschaftsinformatik in Regensburg studiert. Ein bisschen ungewöhnlich für diese ganze Szene. Nicht in Berlin gestartet mit unserem Startup. Wir haben uns, wie gesagt, während dem Studium kennengelernt und sind dann da auf die Idee von Anibill gekommen und haben dann quasi noch während dem Studium ursprünglich gegründet und haben jetzt Büros in Regensburg und München. Und ich habe mich heute aus München zugeschaltet, weil ich hier privat letztes Jahr dann hingezogen bin.
Nach München, von Regensburg aus,
genau.
Meinst du? Okay.
Genau.
Lea, du kennst ja unser Interviewformat schon, deswegen immer relativ am Anfang gleich die Frage, wie viel Kontakt hattest du vor Anibill zum Unternehmertum? Also kommst du aus einer klassischen Gründerfamilie oder wer hat dich letztendlich für das Thema Gründen begeistern können?
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich das so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Mein Papa hat auch ein eigenes Unternehmen und ich bin quasi so aufgewachsen, dass mehr oder weniger Tag und Nacht gearbeitet wurde, würde ich mal sagen. Also auf jeden Fall irgendwie always on, das kannte ich von zu Hause. Aber natürlich auch, also einerseits ein Stück weit natürlich dadurch Nachteile, dass man eben irgendwie rund um die Uhr beschäftigt ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie die Vorteile, dass man sehr viel selbst mitgestalten kann, dass man nicht so einen festgefahrenen Alltag hat mit so einer 9-to-5 Tätigkeit und konnte man immer sehr viel Inspirierendes mit rausnehmen, weil auch die Tätigkeiten so unterschiedlich waren. Und das hat mir mein Papa eigentlich schon ziemlich früh so mitgegeben. Und der ist aber in einer ganz anderen Branche tätig, also eher so im Bau. Und das war nie was für mich, weil ich überhaupt nicht zeichnen kann. Und das, also Zeichnen oder auch so räumliche Vorstellungskraft fehlt mir absolut. Und auch so das technische Verständnis in diese Richtung auch, ehrlich gesagt, gar nicht. Aber so generell kannte ich eben so dieses Ganze im Konzern angestellt sein oder so überhaupt nicht von zu Hause. Und habe deswegen auch, also ich habe mit BWL angefangen im Bachelor, habe mir dann da währenddessen auch natürlich über Praktika einige Sachen angeschaut, war in der Beratung, war im Konzern klassisch, also irgendwie mal so hier in Bayern, das ist mal ganz klassisch, irgendwie in der Automobilbranche mal zu landen. Und habe aber dann ziemlich schnell festgestellt, irgendwie ist mir das alles so ein bisschen zu fad und man kann eigentlich quasi, wie gesagt, überhaupt nichts selbst mitgestalten. Man ist irgendwie eine Nummer von Tausenden und habe dann eigentlich schon gerade während meinem Praktikum bei BMW, habe ich irgendwie angefangen, mir Gedanken zu machen, was könnte man denn über so mal starten und bin dann über verschiedene andere Wege hin zu der Idee zu Anibill dann auch tatsächlich gekommen und habe mich dann aber vor allem neben dem, dass ich immer wieder mit meinem Papa gesprochen habe, vor allem eigentlich selber einfach eingelesen oder ich bin, wie gesagt, passionierte Podcast-Hörerin und habe dann angefangen damals mit vor allem T3N zu hören, OMR, aber dann auch ziemlich früh tatsächlich irgendwie Payment and Banking und habe dann mir über Podcasts ganz viel Gründerstories angehört und habe mich dann so irgendwie selber so ein bisschen eingefuchst, würde ich sagen.
Mhm. Ist dir ein Gründer oder eine Gründerin über das Podcast hören besonders in Erinnerung geblieben, die für dich dann den Anstoß gab, dich selber auch in das Gründertum zu wagen?
Also eine bestimmte Person, ich glaube, es waren schon mehrere verschiedene Personen oder unterschiedliche, auch tatsächlich, ja, auch andere Persönlichkeiten, vielleicht aus Startups, die sich vorgestellt haben. Also ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt unbedingt an einer Person hing. Auf jeden Fall trotzdem die Miriam Wohlfahrt, die war mir schon sehr früh irgendwie ein Begriff, zumindest wo ich dann in die Szene so ein bisschen eingetaucht bin, und ist für mich auf jeden Fall auch definitiv irgendwie ein Role Model, weil ja, sie einfach super lang in der Szene schon ist und sehr viel Tolles irgendwie auf die Beine gestellt hat. Das ist mir schon, also finde ich schon sehr bewundernswert, und das motiviert einen natürlich schon zu sehen, okay, man kann das schaffen, auch gerade, sag ich mal, als Frau in einer sehr männerdominierten Szene. Aber ansonsten würde ich sagen, auch, ja, ganz klassisch irgendwie auf die großen Fintech-Gründer. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie ziemlich schnell in diese Fintech-Bubble so ein bisschen eingestiegen. Also gerade so irgendwie die N26-Gründer war ja auch eine Zeit lang sehr präsent. Oder auch hier Scalable, Trade Republic, wo man einfach Persönlichkeiten, die man sehr häufig in Formaten immer wieder zu hören bekommen hat. Ja.
Was beeindruckt dich denn an Gründerinnen und Gründern? Welche Eigenschaften begeistern dich?
Also vor allem eigentlich, wie man es schafft, so große Unternehmen aufzubauen. Also das finde ich immer wieder sehr beeindruckend. Ich meine, wir sind jetzt ja knapp 30 Leute. Auch das ist für uns jetzt gerade schon viel, so über die letzten 2 Jahre hinweg das aufgebaut zu haben. Aber ich sehe es dann natürlich auch an anderen Stellen, dass manche nach 2 Jahren irgendwie Hunderte von Leuten haben oder auch noch viel, viel mehr Funding eingesammelt haben. Und das finde ich sehr beeindruckend, wie man das in so einer kurzen Zeit hinbekommen kann, so ein enormes Wachstum und so ein Unternehmen dann auf die Beine zu stellen, wie man erstens ja vor allem für so Riesensummen Investoren begeistert. In dem ganzen Fundraising war ich letztes Jahr auch ja komplett neu. Wir haben eine Seed-Runde letztes Jahr geclosed und sind jetzt auch eigentlich schon wieder gerade dabei, so das nächste Fundraising vorzubereiten, weil wir bisher irgendwie gefühlt immer dabei irgendwie Geld einzusammeln. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Also da kann ich auch echt viel von anderen lernen, auf was es ankommt und wie man ja Investoren eben, aber auch genauso Kunden und so von sich und seiner Idee begeistert. Und dann auch eben ja so ein Wachstum aufzeigen kann, das dann auch glaubwürdig rüberbringen kann, das finde ich eigentlich das Beeindruckendste daran, und das dann auch wirklich in die Tat umzusetzen, also die richtigen Leute für sich zu begeistern. Ich glaube, Team ist wirklich so das, auf was es am meisten ankommt, und dann aber auch die sich immer wieder neu zu erfinden, weil die Tätigkeiten, die wechseln ja ständig. Am Anfang macht man irgendwie alles selbst, dann stellt man für jeden Bereich irgendwie konkret Leute ein, muss dann aber sich auch wieder verändern, muss dann wirklich auch loslassen können, dass die Personen dann auch wirklich in diese Ownership-Rolle kommen, und das finde ich schon sehr spannend, und da schaue ich mit viel Bewunderung drauf, wie man es dann hinbekommt, wirklich so Riesenunternehmen aufzubauen und dann immer noch selbst da irgendwie mit drin zu hängen. Und habe aber auch Respekt davor, irgendwie vor Personen, die sich dann irgendwann zurücknehmen. Also wenn man dann irgendwie über 5, 10 Jahre was aufgebaut hat und dann das dann irgendwie abgibt an eine vermeintlich fremde Person, finde ich auch sehr spannend, wie sowas sich anfühlen muss, weil man ja schon ja sehr drin hängt. Ich habe jetzt noch keine eigenen Kinder, aber so fühlt sich auf jeden Fall Anyway für mich an.
Ja, das erzählen ja viele, ne? Dass eine Gründung quasi wie ein Kind bekommen ist. Dein Vater, du sagst, er kommt aus einer ganz anderen Branche, aber ist ja selber auch Gründer und Unternehmer. Kann er dich beraten und advisen, oder ist sozusagen das, was du heute tust, für ihn so fremd, dass er das nur mit Augenrubbeln beobachten kann?
Ja, nee, also würde ich nicht sagen, also ich würde mal sagen, die Branche ist wie gesagt eine komplett andere, aber es sind ganz viele Themen, Eigenschaften, Verhalten oder auch wie man mit Situationen umgeht, gerade irgendwie eben mit Kunden, Partnern und Co. oder wie man sich generell, ich sag mal, selbst verkauft, habe ich schon, glaube ich, sehr viel von ihm mitbekommen. Einfach auch immer, dass es sehr wichtig ist, irgendwie authentisch zu bleiben, sich selbst treu zu bleiben, immer nicht irgendwie, oder lieber ein Stück weit zu sagen, wir finden hier eine Lösung und nicht sagen, ja, wir haben alle Lösungen und dann kann man das aber gar nicht irgendwie liefern. Also irgendwie solche, ja, ich sag mal, Alltagstipps im Unternehmerdasein hat er mir auf jeden Fall mitgeben können. Und auch so ist es immer wieder, ja, auf was es ankommt, zum Beispiel Netzwerk und Co. Das habe ich schon sehr viel von ihm irgendwie gehört. Aber dann so konkrete Tipps sind dann weniger. Aber ich würde sagen, dass es gerade auf so die allgemeinen grundlegenden Sachen eigentlich häufig ankommt, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, auf was es eigentlich, also dass man sich so auf die Grundsachen beruft und die dann irgendwie anwendet, gerade zum Beispiel in Kunden, in Partnergesprächen oder auch mit Investoren. Und ich glaube, da habe ich viel mitbekommen, ja.
Ich möchte noch mal 3 Schritte zurückgehen. Du sagtest ja, du hast direkt aus der Uni heraus gegründet in Regensburg. Fällt nicht besonders auf bislang als Gründerstadt?
Ist es auch wirklich überhaupt nicht. Also das ist, muss man sagen. Also wie gesagt, ich bin irgendwie nach Regensburg gekommen. Ich bin ja ursprünglich aus Würzburg und bin dann nach Regensburg gekommen wegen meiner Beziehung, also wegen meinem Freund, der kommt dort her, ist dort aufgewachsen und habe mich dann eben, weil ich hatte mich eigentlich irgendwie eher in den Großstädten überall beworben, habe da auch über die Zusage bekommen, aber ja, mit irgendwie 18, 19 ist man dann manchmal ein bisschen anders eingestellt, was so Entscheidungen angeht. Wie gesagt, am Ende war es, glaube ich, jetzt genauso, wie es kommt dann so, wie es sein soll. Ja, deswegen, ich bereue das auf jeden Fall nicht. Habe dann in Regensburg gestartet und also es gibt einen Professor, der tatsächlich sehr stark engagiert ist, was generell Entrepreneurship angeht. Aber es ist einfach, glaube ich, vor allem entscheidend, was so die Szene drumherum macht und ob es die überhaupt gibt, ob die vorhanden ist, ob man sich da austauscht. Und das ist halt, wie gesagt, überhaupt nicht vorhanden. Es wird echt versucht, das Ganze zu fördern. Ich glaube, wir waren auch am Anfang, wurden wir auch ganz oft gefragt, ob wir uns da eben irgendwie mit einbringen können. Aber gerade so über Corona hatte ich dann das Gefühl, hat das Ganze jetzt nicht wirklich nochmal weiter nach vorne gebracht, weil es halt einfach nicht möglich war, sich zu treffen und es einfach nicht viele Gründungen dort gibt, obwohl es eigentlich eine sehr gute Grundlage bietet, die ganze Stadt oder gesagt hat super Voraussetzungen, um eigentlich Startups zu gründen, weil gerade jetzt im Tech-Bereich, so ist es ja auch bei uns, also meine Co-Founder sind ja beides totale Techies, wir haben irgendwie allein in der Hochschule gibt es irgendwie 7 verschiedene Informatikstudiengänge, an der Uni nochmal 3 und du hast eigentlich eine der größten zusammenhängenden Campus Deutschlands. Es ist eine absolute Universitätsstadt und viele gehen eben dann nach München oder nach Berlin, weil sie vor Ort außer Konzerne nicht wirklich, also Continental zum Beispiel, das ist auch sehr automotive geprägt, nicht so viel finden. Und deswegen ist es ja eigentlich ein toller Standort, weil die Leute wollen gar nicht immer unbedingt weg, sondern hier auch Möglichkeiten zu bieten, eben über Startups neue Arbeitsplätze auch zu schaffen. Allerdings, wenn es dann halt eben um Fundraising geht oder auch bei uns klassisch sowas wie Notar, weiß nicht, Verträge auf Englisch waren ein Problem beispielsweise und da musst du dich dann halt schon fragen, okay, das machen die wohl halt nicht so häufig und sowas begegnest du dann ständig und da muss ich sagen, war es für uns einfach strategisch jetzt wichtig, dass wir nochmal zweiten Standort aufmachen und Regensburg, München, muss man wissen, ist nur so 1,25 Stunden entfernt, das funktioniert also wunderbar, so sind die Entfernungen ja teilweise, wenn du in Berlin irgendwo nicht in Mitte oder Prenzlauer Berg wohnt ja auch. Das heißt, das funktioniert echt gut. Man kann hier super mit dem Zug, der fährt alle halbe Stunde, sich da gegenseitig auch an den Standorten besuchen kommen und da Workshops machen und Co. Und das ist aber für uns eben sehr wichtig, dass wir gerade so die Businessbereiche hier jetzt in München weiter aufbauen, weil wir einfach hier mehr Zugang haben und auch, wie gesagt, in diesem Gründernetzwerk nochmal viel besser uns da auch austauschen können, wenn es um Fundraising geht, wenn es um Business Angels geht, um Investoren. Und das war jetzt schon wichtig für uns, da nochmal ein bisschen ja irgendwie die Möglichkeit zu nutzen. Aber wie gesagt, gerade so als Tech-Standort ist Regensburg schon echt sehr gut und würde ich auch sagen, dass wir da auf jeden Fall von profitieren, weil natürlich dann auch der Wettbewerb nicht so hoch ist wie in manch anderen Städten.
Das ist ja ein mal nicht ganz unwesentlicher Punkt. Wer ist der Wettbewerber? Das kann ja Vor- und Nachteil haben. Klingt aber nach einem Plädoyer für Regensburg. Bist du jetzt als Alumni irgendwie noch gefordert und stärkst da eben auch mit deiner Expertise das Netzwerk, um gerade eben diese Mängel, die du jetzt benannt hast, deinen Teil dazu beizutragen, da einen größeren Fokus drauf zu legen?
Ja. Ja, also ich bin sehr häufig, also gerade es gibt zum Beispiel ein neues Masterprogramm, das ich irgendwie Digital Entrepreneurship, glaube ich, heißt dieses Programm. Und da zum Beispiel war ich öfters Mentorin, dann aber auch bei so Startup-Wettbewerben. Also wir sind ja ursprünglich tatsächlich auch Startup Factory, hieß das Ganze. Weil wir haben, also ich nur mal ganz kurz, um auszuholen, wie gesagt, mein Co-Founder und ich, wir hatten auch nichts miteinander zu tun davor. Also komplett andere Freundeskreise, komplett andere Studiengänge. Und es gab eben, also als ich mich in diesem Sommer während dem Praktikum und nach dem Auslandssemester so ein Stück weit mit Unternehmertum beschäftigt habe und dann irgendwie so verschiedene Ideen durchgespielt habe, habe ich mich umgeguckt gehabt an der Uni, was gibt's denn so für Kurse, die irgendwie in die Richtung gehen. Ich kannte von meinen Freunden irgendwie CDTM und so oder Unternehmertum von aus München und habe eigentlich nach sowas auch in Regensburg gesucht. Bin da jetzt eher weniger fündig geworden, aber es hat zum ersten Mal ein Entrepreneurship-Kurs stattgefunden, so als Profilfach. Und der diente auch dazu, um so ein bisschen die Interdisziplinarität, also quasi verschiedene Studiengänge mal zusammenzumischen, weil man sonst eben nicht viel miteinander zu tun hat. Darüber ist dann auch eben, oder daraus, aus diesem initialen Kurs, ist dann auch irgendwie so eine Art Wettbewerb oder so ein Wochenende, wo man quasi so über Design Thinking und lernt oder auch hier Business Model Classes irgendwie bekommt, wo man halt irgendwie challengen kann mit Mentoren, die Ideen mal herausfordern kann und dann am Ende pitcht. Und diesen Wettbewerb haben wir quasi gewonnen gehabt dann. Wir sind da irgendwie so eher so ein bisschen reingestolpert. Eigentlich war das gar nicht unser Ziel, dass dann wirklich auch zu pitchen, aber uns haben die anderen Ideen alle nicht gefallen, die da gepitcht wurden, weil ich schon immer sehr zurückhaltend war. Also auch da zum Beispiel war ich die einzigste, das einzigste Mädel. Und ich dachte halt so, jeder kommt dahin zu diesem Wochenende und hat irgendwie ein ausgearbeitetes Pitch-Deck, eine ausgearbeitete Finanzplanung und so weiter. Und es war halt natürlich überhaupt nicht so, sondern alle haben irgendwie 2 Minuten Elevator-Pitch gemacht mit einer Idee, die sie sich davor kurz ausgedacht hatten. Und eigentlich war ich schon ziemlich prepared so mit der Idee zu Anybill. Und dann habe ich wieder Tobi getroffen aus diesem Kurs, den wir davor hatten. Und er meinte dann so, ja, ich hatte eigentlich gewartet, dass du irgendwie pitcht. Und ich so, nee, habe mich nicht getraut. So, und dann haben wir auf jeden Fall dann doch kurzzeitig entschieden gehabt, dann arbeiten wir einfach an dieser Idee, an diesem Wochenende, dass dieses Wochenende nicht irgendwie umsonst investiert ist. Und dann sind wir da eben auch mit diesem Sieg sozusagen rausgegangen. Und das war schon auch ein bisschen, also deswegen finde ich solche Wettbewerbe schon auch irgendwie sinnvoll, weil uns hat das halt gezeigt, weil davor, du kannst dir halt überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendjemand spannend findet oder dass das irgendwas ist, weil du findest es natürlich total toll, aber per se denkst du gerade so als, also kennst du ja auch vielleicht so erstmal, ach nee, das ist bestimmt nix, weil man ist ja so perfektionistisch auch veranlagt und so, ah, da fehlt bestimmt ganz viel, als dass das irgendwie was werden kann. Und dann hat uns das schon so einen ersten Motivationskick gegeben, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie fanden die das ganz cool, ja, dann müssten wir doch da vielleicht doch mal ein bisschen genauer reingucken. Und genau bei solchen Startup-Wettbewerben gibt es auch noch so unterschiedliche Formate oder dann auch einfach mal die neuen Semester zu begrüßen, die Stories zu erzählen, um andere zu motivieren, um zu zeigen, ja, hey, es geht. Und es geht halt auch eben nicht nur in Berlin oder München. Das finde ich schon wichtig und das mache ich auch sehr gerne. Und da werde ich immer wieder gefragt, genau.
Aber das finde ich einen interessanten Punkt, den du gerade erwähnt hast. Man ist von sich selber ja erstmal gar nicht so überzeugt. Das ist vielleicht total langweilig. Und das erst in der Spiegelung, man merkt, das ist doch viel mehr, als viele andere sich vielleicht ausgedacht haben. Also auch diese Bescheidenheit oftmals und gar nicht zu spüren, was man da eigentlich gerade für eine Idee hatte. Absolut.
Ja. Ja, das geht mir tatsächlich insgesamt mit ganz vielen Themen noch so, weil dadurch, dass mir halt ein Stück weit auch teilweise in manchen Themen irgendwie Berufserfahrung fehlt oder ich einfach weniger gesehen habe wie manche anderen, ist für mich das ganz oft eher einfach schon eine Unterstützung, sich einfach mit Leuten auszutauschen, um ja so zu verstehen, okay, man ist da auf dem richtigen Weg, man macht es schon, es passt schon alles so, wie man das macht, und es ist sogar super, wie man manches angeht, weil man einfach gar kein Verhältnis so wirklich hat, wenn man es halt noch nicht schon 10-mal in anderen Positionen irgendwie im Berufsleben genauso schon mal gesehen hat. Und das ist was halt gerade vor allem so bei so First-Time-Foundern und jungen Foundern direkt aus der Uni, glaube ich, echt extrem wichtig ist, da ruhig auch nochmal von erfahrenen Leuten einfach nur zu verstehen, okay, ja, du bist da auf dem richtigen Weg, das hat mir sehr viel geholfen, weil das ermutigt natürlich am Anfang extrem, ja.
bedeutet natürlich auch, keine Angst zu haben, darüber zu sprechen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle natürlich, also in der Regel bekommt man ja immer sehr freundliche Worte, ne, aber eben auch mal, naja, so nach dem Motto, Schätzchen, also wirklich, mach mal deine Hausaufgaben oder sowas. Ist dir das schon mal passiert?
Jetzt nicht irgendwie, also auf verschiedenen Ebenen würde ich sagen. Also ich habe das immer so ein bisschen getrennt zwischen so generellen Business-Themen und eben Aufbau vom Unternehmen. Erstmal vor allem am Anfang überhaupt eine Gründung und solchen Themen und dann aber halt auch jetzt gerade so Richtung Produkt und Konzept, was dann eher so Branchen-Input war, was wir uns abgeholt haben. Und da zum Beispiel haben wir eben, wo wir uns in das ganze Thema eingearbeitet haben, sind wir erstmal auf so eine Branchenmesse gelaufen und wurden da wirklich eigentlich nur mit Gegenwind konfrontiert und wurden von allen gesagt, hat man schon mal probiert, ist auf gar keinen Fall eine gute Idee. Wir würden es auch auf keinen Fall integrieren und wir geben euch eigentlich auch keine Infos, dass ihr es irgendwie weiter konzipieren könnt. Und da waren wir aber danach dann am Ende so, ja okay, also wir glauben da halt schon dran, weil irgendwie waren das alles eher, sag ich mal, ältere graue Herren und wir so aus der, ja, ich bin ja so an der Kippe gerade so, ob Gen Z oder nicht, aber auf jeden Fall bin ich auch mit einem Smartphone absolut aufgewachsen und Chatprogramm und so weiter und ich kann mir einfach nicht vorstellen und Kartenzahlung, dass wir halt irgendwie in ein paar Jahren immer noch so einen halben Meter Papierbon bekommen und deswegen und die Gesetzeslage sich ja auch eben geändert hat in dem Jahr, wo wir dann gegründet haben oder beziehungsweise wir ja kurz vor dieser Einführung der Belegausgabepflicht gegründet haben und wir halt einfach und da auch schon aus zum Beispiel in Unikursen gelernt haben, okay, so Gesetzesänderungen können gute Startpunkte für ein Business, für eine Business-Idee sein oder auch nochmal gute Treiber dann für das Ganze. Und deswegen haben wir uns da eigentlich dann nicht so wirklich von abbringen lassen. Aber ansonsten, klar, gibt's immer mal wieder welche, die dann vielleicht auch schon so ein paar Schritte voraus sind und sich nicht wieder so wirklich gut in die Lage versetzen können, zu wie fängt man denn eigentlich an? Und da ist es wirklich, also da kann ich mich jetzt erinnern, dass so viele Personen trotzdem aber sich die Zeit genommen haben, geduldig waren und wirklich so komplett runtergebrochen haben nochmal die wichtigsten Schritte, die man halt ganz zu Beginn machen muss, weil natürlich verändern die sich irgendwie über Zeit, aber wenn du halt überhaupt nicht weißt, wo du überhaupt starten sollst, dann musst du halt jemanden haben, der irgendwie Geduld mitbringt und dir da trotzdem immer gerne alle Fragen beantwortet. Und es geht mir jetzt selber auch so, also ich bin zum Beispiel auch bei Start, das ist auch so ein Startup, Verbund, wo wir uns irgendwie austauschen mit verschiedenen Startups, Startup-Begeisterten. Und auch da gebe ich immer wieder so Insights und teilweise die Fragen, denke ich mir, das ist doch völlig klar. Ja, aber nee, mir war das damals auch null klar. Und sich immer wieder darauf zurückzurufen, okay, hey, wir müssen echt so bei null anfangen. Und da bin ich schon sehr dankbar, dass ich da echt am Anfang sehr viele Unterstützer hatte, die sich wirklich die Zeit genommen haben. Und so wirklich jetzt blöd gekommen, würde ich sagen, ist mir eigentlich, also zumindest habe ich das Sven dann total verdrängt. Aber ich glaube, ist mir eigentlich niemand. Nee.
Ja, bis auch bei diesem einen Kongress. Genau. Wir müssen mal kurz darüber sprechen, was Anybill eigentlich macht. Ihr digitalisiert Kassenbons, richtig?
Genau, das kann man so in Kürze sagen. Was denke ich wichtig ist zu sagen, wir sind kein wirkliches Customer-Facing-Frontend, sagen wir immer, sondern für uns geht es vor allem darum, dass wir die Infrastruktur dafür bereitstellen. Das heißt, wir sind vor allem irgendwie im Hintergrund, bauen wir, sagen wir mal, die Rails, das ist ja auch ein Begriff, was im Payment oft verwendet werden, um überhaupt Belege auf Händlerseite digitalisieren zu können und auf der anderen Seite dann aber auch für den Endkonsumenten zur Verfügung zu stellen. In Frontends, also in Applikationen, wo heute auch schon Transaktionen stattfinden, also beispielsweise der Banking-App, Loyalty-Applikation, der Händler-eigenen App, wo es auch Sinn macht, wirklich Belege einzuliefern und eben nicht die 100. App irgendwie zu launchen. Weil am Anfang war natürlich irgendwie die Idee, okay, wir brauchen irgendwie eine App für alle Kassenbons, aber dann haben wir uns so ein bisschen eingefuchst und haben gesagt, okay, nee, das ist irgendwie gar nicht das Problem hierbei, sondern das Problem ist eigentlich vor allem, dass diese Infrastruktur eben fehlt, weil wir haben ja, wo wir ansetzen müssen im stationären Bereich, sind die Kassensoftware-Systeme und davon gibt es einfach nun mal eine ganze Menge. Und diese Kassensoftware-Systeme werden von den Händlern genutzt, um eben Kasse zu machen, aber dort wird eben auch der Kassenbon erstellt. Und es ist schwierig natürlich, wenn jeder Kassenanbieter was selbst macht, jeder Händler was selbst macht, weil dann hat natürlich auf der anderen Seite, wie eine Bank zum Beispiel, eigentlich keine Möglichkeit, in einem Einheitsbereich inhaltlichen Format diese Belege entgegenzunehmen. Also wir haben ja auch im Zahlungsverkehr sogenannte Schemes, die eben einfach einen Standard schaffen, um zu ermöglichen, an verschiedensten oder bei verschiedenen Händlern zu zahlen mit einer einzigsten Karte, und du siehst dann diese Transaktion auf jeden Fall auch in deinem Konto. Und genau so positionieren wir uns, also quasi als unabhängiger Enabler. Wir enablen über Kassensoftware-Integrationen die Händler und natürlich auch Gastronomen, also alle, die einen Bon ausstellen, mit ihrem bestehenden Kassensoftware-System digitale Belege auszustellen. Dadurch erfüllen sie eben auch, sag ich mal, die Belegausgabepflicht. Da gibt es Anforderungen eben. Also früher konnte man sagen, okay, nee, der Kunde möchte keinen Beleg, dann unterdrücke ich einfach den Bon-Druck. Das geht seit 2020 nicht mehr. Man muss, man ist als Händler verpflichtet, einen Beleg auszugeben, entweder physisch, also papierhaft, oder digital. Und in anderen Märkten, wie zum Beispiel Frankreich, wird das Ganze jetzt sogar noch auf ein nächstes Level gehoben. Ab nächstem Jahr muss der Händler dort den Beleg digital ausstellen und darf nur noch auf Anforderung des Kunden drucken, aufgrund von Nachhaltigkeit und Co. Also das ist echt ganz spannend, was da der Gesetzgeber auch, oder was wir da gerade auch an Rückenwind erfahren, eigentlich durch die Gesetzgebung. Und genau das enablen wir eben für den Händler und schaffen aber auf der anderen Seite eben auch das passende Gegenstück über Integration mit Banken, mit den eigenen, die eigenen Händler-Apps enablen wir, aber haben auch ein Frontend, einfach eine Website, wo man sich den Beleg komplett anonym als PDF speichern kann oder sich selbst per Mail zuschicken kann. Und da verbinden wir sozusagen diese unterschiedlichsten Stakeholder miteinander, um am Ende eigentlich Belege von A nach B zu übermitteln in einem einheitlichen Format und diesen Datenflow quasi sicherzustellen. Mhm. Genau. Mhm.
Was ist das, wo ist die Sexiness beim Kassenbon?
Ja, also generell gibt es ja sehr viele verschiedene Use Cases und auch, Value Propositions auf beiden Seiten. Also einerseits eben für den Händler, die sehr schnellen Vorteile sind eben, man muss nicht mehr drucken, man kann sich dadurch Papier sparen, Geld sparen und man kann sich auch nachhaltiger positionieren, weil gerade eben dieses Thema Leerdrucke, ich drucke einen halben Meter Bon und werfe den direkt danach in Mülleimer, ist schon fraglich, ob das Sinn macht heutzutage. Und natürlich ist der Händler auch immer mehr herausgefordert, den Kunden digital anzusprechen, auch in seinen physischen Kanälen, weil Nummer eins Ziel eigentlich des Händlers ist heute, dass er den Kunden über alle Kanäle gleichermaßen bedienen kann und da wirklich eine Art Omnichannel-Strategie verfolgen kann. Das ist so das Passwort dafür. Wir sprechen ja heute eigentlich alle immer irgendwie über E-Commerce und auch E-Commerce-Payments, aber am Ende ist es so, dass 80% der Umsätze heute immer noch im stationären Handel stattfinden, und deswegen ist der stationäre Handel definitiv nicht zu vernachlässigen, und der Händler hat, wie gesagt, ein Bedürfnis, auch dort den Kunden irgendwie digital zu erreichen, und wir wissen alle, über die Zahlungen hat er überhaupt keinen Ansatzpunkt, diesen Kunden danach wieder anzusprechen. Wenn er den Beleg mitnimmt, hat er schon die Möglichkeit, dass er, wenn der Kunde sich davor schon authentifiziert hat, ihn danach wieder zu bespielen, oder eben auch dann über diese Belegmitnahme zum Beispiel haben wir hier den Absprungspunkt, dass er dann einen eigenen Account erstellen kann, um dann den Beleg auch ordentlich zu speichern, oder kann eben den Beleg in eine Händler-App oder in eine teilnehmende Banking-App speichern, und so hat der Händler auch wieder eine Möglichkeit, den Kunden zu erreichen und auch sehr zielgerichtet zu erreichen. Und man hat natürlich dadurch auch, und jetzt kommen wir eher auch dann in die Themen, was den Endkonsumenten angeht, Vorteile, dass er sagt, okay, ich bin hier sehr kundenzentriert. Das heißt, ich habe einen tollen Kundenservice, weil mein Kunde ist heute König. Also man meint vielleicht so, der Händler ist daran interessiert, dass der Kunde seinen Beleg nicht mehr findet und dann was nicht zurückgeben kann. Aber das ist heute leider nicht mehr möglich, weil dann geht er nämlich einfach ganz schnell zu Amazon oder dergleichen. Das heißt, er muss unbedingt schauen, dass der Kunde zufrieden ist, und das heißt, dass auch eine Rückgabe reibungslos funktioniert. Wenn der Beleg irgendwie total verblasst ist oder halt einfach nicht mehr auffindbar ist, dann ist es immer schwierig zurückzugeben, also quasi Rückgabe, Umtausch sind auf jeden Fall Sachen, die den Endkonsumenten interessieren, die aber auch gleichzeitig quasi den Händler ja, einen verbesserten Kundenservice besserter Kundenservice für den Händler bedeuten oder dann auch Garantiesachen zu überblicken oder auch einfach Produktdetailangaben mitzumachen, also beispielsweise dem ganzen Thema Eco-Footprint, ja, haben wir auch immer mehr, dass da in die Richtung geht, dass man im Bankkonto irgendwelche Angaben sieht, wie umweltfreundlich verhalte ich mich eigentlich. Das ist aber heute alles Hochrechnungen, die wirklich nicht gerade auf viel Fundament, sage ich mal, fußen, sondern es ist halt irgendwie ein paar Eckpunkte und Daten hast du natürlich für die Hochrechnung, aber wenn du wirklich auf Artikelbasis dann auch weißt, was habe ich denn eigentlich wirklich gekauft, dann ist es wesentlich besser und granularer zu errechnen und auch richtiger zu errechnen, was wirklich eigentlich da an Eco-Footprint hintersteckt. Das sind solche Themen, also da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite, natürlich auch, wenn wir an die ganzen Expense-Management-Tools denken, hat da auch jetzt erst wieder den News-Rückblick von André und Jochen gehört. Irgendwie, ich glaube, 8, und die hast du ja immer vorbereitet, 8 Expense-Management-Tools mit Kreditkarten-Startups oder so wurden vorgestellt. Also das ist ja wirklich gerade eine Szene, die total am Florieren ist. Also quasi virtuelle Kreditkarten, um Buchhaltung für SMBs zu erleichtern. Aber die Karten können halt noch so virtuell und cool und schick sein, aber wenn du halt immer noch jedes Mal ein Bild vom Beleg machen musst und es dann vergisst, hast du halt immer noch eigentlich so einen Technologiebruch. Und genau diesen Prozess, also dass wir zum Beispiel auch diese Anbieter enablen, den Beleg direkt mit der Karte digital mit zu übergeben und ich muss mir keine Gedanken mehr machen, habe ich den jetzt, habe ich das Foto, muss ich jetzt am Freitag mal alle nach meiner Woche Berlin irgendwie dann auf einmal eindigitalisieren. Das ist einfach was, wo wir diese manuellen Prozesse und diese Technologiebrüche mit unseren Technologien abschaffen wollen und da einfach dann eine bessere User Experience auf allen Seiten, um das zu ermöglichen, genau. Ja.
Interessant, was man aus so einem Kassenbon alles rausholen kann, weil man denkt natürlich immer nur an dieses Fitzelchen, was man dann da irgendwann in die Hand kriegt oder wie du halt sagst, meterweise. Und ich hatte das ja bei dir mal gelesen, du hattest ja mal einen Gastbeitrag für uns geschrieben, auch über diese entsetzliche Papierflut, die durch die Bons entsteht oder beziehungsweise sogar noch schlimmer, da es ja jetzt auf Thermopapier gedruckt wird, dass das ja auch biologisch kaum abbaubar ist. Ich kann mich noch erinnern, viele, als das 2020 ja kam, da haben ja ganz viele Händler erstmal die Bons ausgedruckt und oftmals dann in ihre Fensterscheiben oder also so aufgestapelt oder sowas, wie schnell dann sozusagen diese Menge an Papier zusammenkam. Sicherlich total spannend, wenn ihr jetzt mit Investoren sprecht, ja. Welche Frage kommt als erstes? Weil Investoren haben wir immer ein sehr klares Ziel, wenn man sie um Geld bittet.
Ja, also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Aber ich finde es sehr wichtig zu verstehen, ist dieser Investor, kann das ein richtiger Partner für dich sein? Da kommt es wirklich sehr eben drauf an, welche Fragen gestellt werden. Und die Fragen sind da wirklich total unterschiedlich. Und mir ist es sehr wichtig, dass man eben versteht, was eigentlich wichtig ist. Und eine wichtige Frage wäre, okay, was ist sozusagen das Endgame? Ja, weil bei uns ist es so, wir teilen so ein bisschen unsere Endvision in Schritte auf, wie wir dann da hinkommen. Ja, weil wir sagen, wir müssen oder haben uns da auch erstmal drauf fokussiert, Partner finden, die unsere API anbinden, um dann die Händler zu enablen, wirklich Belege auch auszustellen. Da sind wir jetzt gerade sehr stark dran, vor allem Händler zu aktivieren. Also da ist dann das ganze Thema Traction, also wie viele Händler habt ihr denn heute schon, wie viele Kassenpartner habt ihr denn heute schon und wie viele Transaktionen laufen darüber, weil wir rechnen ja auch im Business Model transaktionsbasiert ab. Und dann haben wir aber ja auch eben diese ganze Seite bei den Applikationspartnern, die dann eben an dem, sag ich mal, Konsumieren des Belegs interessiert sind, also die den Beleg gerne entgegennehmen wollen, um dann ihre eigene Feature-Basis zu erweitern. Also wie gesagt, im Banking, Transaktionen, um den Beleg anzureichern, Expense-Management-Tools und so weiter. Aber für die ist das natürlich erst insbesondere interessant, wenn wir eine gewisse Menge an Händlern auch wirklich aktiviert haben.
Ja, natürlich.
Und dann kommt nochmal hinten raus das ganze Thema Processing, weil eben ja auch für Buchhaltung, aber auch die eigene Steuer. Auch da hast du ja wieder den Bedarf nach Belegen und dass du da auch dann den Beleg direkt weiterleiten kannst, automatisiert oder auch einstellen kannst für gewisse Kategorien, wird der direkt immer weitergeleitet oder wenn ich mit einer bestimmten Karte bezahle, dann immer direkt an Dativ weiterleiten. Das ist natürlich dann auch nochmal ein wichtiger Schritt. Und kommt aber so ein bisschen zeitversetzt zum Teil. Und darauf wird ja auch dann unser Fokus, oder ist ja auch dann unser, oder davon leitet sich dann auch unser Fokus ab. Aber mir ist halt sehr wichtig, dass wir Investoren finden, die eben gerade so diese Endvision verstehen. Und wo es eben nicht nur darum geht, okay, du bist jetzt irgendwie, du hast jetzt irgendwie einen tollen Beleg ausgestellt, sondern vor allem eben dass wir in diese Richtung Ökosystem und wirklich eigentlich Enabler gehen, dass das verstanden wird, das ist mir sehr wichtig und dass da dann die richtigen Fragen gestellt werden. Ja. Aber Traction ist schon immer natürlich sehr wichtig und natürlich auch Team, wer steht dahinter? Das ist auch immer eine Frage, die eigentlich natürlich immer kommt. Ja.
Aber so wie das klingt, scheint es doch erklärungsbedürftig zu sein, weil oftmals, auch das war eine Frage, ne, ist Anybill eigentlich, funktioniert das irgendwie als Use Case überhaupt so? Ja, und wo ist letztendlich auch das für den VC, für den Kapitalgeber, was ist denn da letztendlich für ihn drin? Weil ich meine, das Geld fließt natürlich bei stark skalierenden Unternehmen, ja. Was ist für den VC am Ende eben drin? Ja.
Also ich würde sagen, das ist auch, also der Markt ist riesig. Wie gesagt, gesetzlich haben wir da einen total guten Rückenwind, was auch wirklich gut ankommt. Also wir können jetzt auf keinen Fall behaupten, dass das Interesse schlecht ist auf Investorenseite. Also wir bekommen sehr viele Inbound-Anfragen und es ist, also ganz im Gegenteil, würde ich mal behaupten. Und es hat sich natürlich auch noch ein bisschen geändert, gerade so nach der Seed-Runde. Und eben aufgrund der Veränderungen jetzt auch im Markt. Aber generell ist unser Modell sehr skalierbar und gerade eben auch unser Ansatz. Also, weil es macht ja auch nicht jeder Anbieter jetzt, also wie wir, oder wir sind eigentlich der Einzige, der es wirklich so in dieser Infrastruktur oder in diesem Ökosystem auch denkt. Weil wenn wir eben uns anschauen, okay, wir brauchen eine Integration mit einem Kassensoftwareanbieter, nicht wir integrieren, sondern er bindet unsere API an und dann haben wir dadurch, durch diese eine Integration, Zugang zu x Händlern, die dieses Kassensoftware-System bereits im Einsatz haben oder in Zukunft einsetzen werden, weil wir dort wirklich embedded als Feature auf dem Kassensoftware-System sind und aktiviert werden können. Das heißt, wir haben durch eine Integration Zugang zu X Händlern. Wir haben jetzt mittlerweile auch Default-Aktivierungen. Das heißt, dass wenn neue Kassensysteme gekauft und installiert werden, dass die dann direkt Anybill sozusagen mit als dann auch Default-Methode haben. Also quasi statt, okay, ich brauche auf jeden Fall einen Drucker, ist es dann, okay, ich habe auf jeden Fall eine digitale Belegausgabe-Variante, weil da muss es ja perspektivisch hingehen. Und das Gleiche ist ja auch auf der anderen Seite. Wir haben enormes Interesse, das wir erfahren von eben ja Banken oder anderen Tools, die eben ein Interesse daran zu haben, den Beleg digital zu erhalten. Und auch darüber können wir ja wieder eine riesige Nutzerbasis, die eben schon besteht bei diesen Anbietern, erreichen. Und genau das ist eben, das ist natürlich ein zweiseitiges Modell und es erfordert ein bisschen Erklärung, weil wir eben nicht sagen, ja, irgendwie wir verkaufen ein Produkt an hier Direct to Consumer und das ist der Markt und das ist der Umsatz, sondern wir haben schon eine gewisse Abhängigkeit, die uns aber wieder auch enorme Multiplikatoreneffekte irgendwie liefern kann. Und man merkt halt auch, dass auch große Anbieter wirklich nach Spezialisten wie uns suchen. Also ich vergleiche es immer auch ganz gerne mit zum Beispiel im Banking. Am Ende, also war es ja auch so, dass wirklich einzelne Steps aus der Wertschöpfungskette dann digitalisiert wurden oder halt von spezifischen Anbietern, Spezialisten angeboten werden, wie KYC oder PSD, also Open Banking Anbietern und so weiter. Und ähnlich ist es jetzt auch in dem Retail-Software-Bereich, dass man einfach einzelne Prozesse aus dieser Wertschöpfungskette rausnimmt, weil man sagt, okay, das kann man nicht selber machen, das macht keinen Sinn, das selber zu machen, zumindest nicht in dieser Ausgeklügeltheit, sag ich mal, wie wir uns darauf spezialisieren. Und das ist halt so die Krux. Und da merkt man aber, wie gesagt, auch sehr schnell, ist es ein Investor, der das versteht, oder ist es jemand, der einfach so groß nicht denken kann. Ja,
ja, okay. Naja, sehr selbstbewusst. Und man merkt ja auch, ich glaube, du wirst ja wahrscheinlich immer wieder auch diese Fragen gestellt, ne? Also du kannst ja Anibal sehr, sehr gut erklären. Das heißt, du bist sehr viel in Gesprächen, was das anbelangt. Und die Frage, ne, wo ist denn eigentlich euer Use Case, wenn man euch auf den digitalen Kassenbeleg natürlich reduziert, ist gering, aber es ist eben deutlich mehr. Genau. Ihr seid ja damals gestartet, da war Fino irgendwie, hatte die Finger mit im Spiel. Sind die eigentlich noch bei euch beteiligt? Oder sind die komplett raus?
Ja, also weiterhin Florian. Also Florian war da selbst investiert, also jetzt nicht Fino direkt. Und genau, ist auch immer noch unser erster Business Angel, hat uns auf jeden Fall am Anfang sehr stark unterstützt. Es verändert sich ja so ein Stück weit dann irgendwie, wie viel man im Austausch ist zwischen am Anfang und jetzt. Aber Fino hat uns auf jeden Fall, oder Florian hat uns sehr stark unterstützt mit einfach, ja, gerade so eben diese Fragen, die ich auch vorhin kurz angesprochen hatte. Wie, auf was kommt es an am Anfang? Wo sollten wir drauf achten bei Einstellungen und so weiter. Mhm. Genau, aber der ist weiterhin beteiligt und unser erster Business Angel.
Okay, also er ist quasi der Mentor, von dem du anfänglich sprachst. Ein bisschen.
Ne? Einer
der.
Nicht genau. Der einzige. Ja. Mhm.
Du hast das gerade erwähnt, letztes Jahr eine Funding-Runde hinter euch gebracht. 1,9 Millionen sind es gewesen. Was fordert dich persönlich bei einer Finanzierungsrunde am meisten heraus? Oder ist das für dich mittlerweile irgendwie, ach, ich gehe da hin und ich weiß sowieso, was ich erzähle, oder?
Nein. Also, nee, also auf keinen Fall. Vor allem nicht letztes Jahr. Also irgendwie war es schon so, dass ich nicht so, also dass mir am Anfang nicht so ganz bewusst war, wie kommen wir am besten an Geld, welche Möglichkeiten gibt es dort. Da natürlich kann ich das irgendwie so klassisch aus der Uni oder also wirklich, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es überhaupt und natürlich dann auch so ein bisschen eben aus Gesprächen mit anderen Gründern oder auch anderen Unternehmern, aber trotzdem so genau, wie es dann schrittweise funktioniert, dass man dann wirklich auch Investoren anspricht, dass man sich da vielleicht eine Liste anlegt und dann vielleicht nicht direkt irgendwie die Top-VCs irgendwie verbrennt am Anfang. Mit deinem Pitch, das noch nicht ganz, das weißt du natürlich alles nicht oder das sagt dir auch keiner, ja. Mittlerweile schon, es gibt ja auch mittlerweile echt, habe ich das Gefühl, insgesamt in der Szene einfach mehr Transparenz und eben nicht dieses, ah, wir sind so toll alle und raisen hier mega große Runden, sondern halt auch eben so ein bisschen mit anderen das zu sharen, auf was es überhaupt ankommt und da traue ich mich halt mittlerweile auch, weil also ich bin immer so eine Person, oder war ich zumindest, dass ich ja immer auch dachte, okay, die Frage ist jetzt halt einfach total doof für den anderen, ja. Der andere denkt sich so, wieso weiß die das nicht? Wenn die das nicht weiß, dann ist sie keine Gründerin, aber davon muss man einfach Abstand nehmen, ja. Also wirklich fragen, was eigentlich auch ganz viele Leute immer zu einem sagen, keine Frage ist irgendwie blöd und das habe ich mir mittlerweile verinnerlicht, weil es so viel weiterhilft, einfach, man sich so viele Learnings ersparen kann. Und das hätte ich am Anfang, glaube ich, da hätte ich mir viele Monate oder auch Kopfzerbrechen könnte ich mir da einfach sparen können, wenn ich da ein bisschen mehr gefragt hätte, wie gehe ich das dann am besten an? Und also da ist es am also letztes Jahr, dadurch, dass ich überhaupt nicht sozusagen das Ergebnis wusste, und das ist bei mir immer so ein bisschen schwierig, wenn ich nicht weiß, wie was abläuft, weil ich es eben, wie ich vorhin angesprochen hatte, ist ja mit vielen Themen, wenn du noch nicht das alles 100-mal gemacht hast und es oder auch gesehen hast, so wirklich, dass es dann immer schwierig ist, das sich wirklich vorzustellen, wie funktioniert dann so ein Prozess, dann ist alles immer so ein bisschen Glaskugel und für mich ist einfach so, ich will da einen Haken hinterbringen und wenn ich da überhaupt nicht sicher bin, welche Schritte brauchen wir jetzt noch? Was ist das für eine Zeit, die dahinter steht? Weil manche sagen, okay, irgendwie wir hatten in einer Woche ein Termsheet und dann in zwei Wochen waren wir quasi schon beim Notar. Stimmt meistens wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber es gibt ja solche Geschichten und es gibt dann auch andere, ja, also mindestens 6 Monate. Und da dann erstmal für dich den richtigen Weg zu finden, ist halt irgendwie so das eine. Und gefühlt hast du dann am Anfang irgendwie immer, oder hatte ich zumindest immer, war ich sehr streng auch mit mir, okay, irgendwie wie ich es mache, ist auf jeden Fall falsch. Weil du dann immer auch so viele unterschiedliche Meinungen aus dem Markt hörst und das dann so für dich zu sortieren, ist irgendwie schon herausfordernd und weil sich auch die Story einfach ständig verändert. Also gerade letztes Jahr, wie du dann am besten das positionierst, wie du dein Pitch-Deck am besten aufbaust. Also es war wirklich bei uns im Flow, sage ich mal, also in dem Prozess, wo wir die ersten Investoren angesprochen haben. Und es ist auch jetzt immer noch ein Stück weit so, man macht einen ersten Aufschlag, bekommt Feedback, merkt, okay, was sind eigentlich die Fragen? Okay, auf was muss ich da noch mehr Augenmerk vielleicht legen? Dann in meiner Präsentation, was muss ich mir auch vielleicht selber noch mal klarer irgendwie herausarbeiten, weil es auf das ankommt? Und da geht's halt, wie gesagt, sehr stark darum, irgendwie das Feedback dann auch einzuarbeiten, darauf einzugehen. Und das würde ich auch jedem raten, wie ich der irgendwie sich in dem Prozess vielleicht ganz am Anfang noch befindet. Das ist was auf jeden Fall hilft. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich einfach erstens ja auch Unterstützung habe aus der betriebswirtschaftlichen Seite, weil das war bei uns schon auch so ein Thema. Wir haben ja eigentlich als eben zwei Techies mit mehr BWL-Hintergrund gegründet und es war schon sehr klar, dass ich das irgendwie übernehme mit dem Fundraising. Und trotzdem ist es halt schwierig, wenn man dann irgendwie das nicht auch zusammen machen kann, so als im Sparring. Und jetzt habe ich mit Jan da wirklich einen tollen Kollegen, der mich da sehr stark unterstützt, wie das alles nochmal krass irgendwie professionalisiert haben und wo man auch einfach sich gegenseitig so ein bisschen challengen kann und gucken kann, okay, weil für mich ist das halt alles immer total klar und die Story ist auch total klar, aber du musst es halt auch so rüberbringen können, also sowohl auf Slides, aber auch in deiner Story, dass auch andere das eben verstehen, die sich tausende von solchen Themen anschauen und die nicht so tief drin sind und da sind wir, glaube ich, jetzt mittlerweile echt ganz gut aufgestellt und ich würde mal sagen, so in den ersten Pitch gehst du schon ziemlich entspannt rein und ich mag das auch echt total gerne, irgendwie die Leute kennenzulernen, aber du musst halt auch den Space haben, ja, also wenn du dann halt irgendwie mit dem Rücken zur Wand stehst und eigentlich unbedingt das Geld brauchst und so geht's eigentlich jedem Gründer, dass du ständig, wie gesagt, Geld brauchst, dann ist so diese Lockerheit und diese Entspanntheit schon auch sehr schnell weg und das darfst du halt sozusagen, in die Situation darfst du eigentlich nicht kommen, weil sonst hast du halt echt Probleme, dass du dann einen guten Deal hinbekommst und dass du dann halt auch irgendwie, wie gesagt, das gut durchmanagen kannst. Und deswegen ist es auch ja so, also das habe ich zumindest auch immer wieder von anderen Gründern gehört, dass man eigentlich ja eben immer immer wieder im Fundraising ist und eigentlich auch vor allem dann Geld nehmen sollte, wenn man es nicht unbedingt
genau.
braucht,
ja.
Weil man dann halt eigentlich wesentlich bessere Ergebnisse erzielen kann, ja.
Das ist ja wie, ja, wenn man einen Partner sucht. Wenn man nicht sucht, dann kriegt man ganz viele Angebote.
Ja,
und wenn man irgendwie verzweifelt, irgendwie, dann steht man da auf weiter Flur. Welche Frage würdest du gerne mal von einem Investor gestellt bekommen, die bislang noch nicht kam?
Puh, okay. da muss ich echt ein bisschen drüber nachdenken, weil sie neulich schon, also wie gesagt, ich habe mir immer gewünscht, dass sie mich... Ja, ich würde sie gestellt, ehrlich gesagt, weil ich habe mir immer eben gewünscht, dass die Frage kommt, wo siehst du das Ganze in 5 bis 10 Jahren? Und das finde ich eben diese Endgame-Thematik, so, wo ist die wirkliche Vision und nicht dieses, wo steht ihr jetzt und so dieses kurzfristigere Denken, sondern wirklich so, okay, jemand hat da Bock, mit dir wirklich eine Riesen-Story zu schreiben. So. Und das und dann da andere Leute auch drüber zu inspirieren, wie du das irgendwie durchdacht hast. Und das finde ich irgendwie, das fand ich eine coole Frage und die habe ich mir auch gewünscht, dass sie jemand stellt. Und die wurde mir jetzt neulich das erste Mal gestellt. Ja.
Okay, jetzt sind alle Fragen gestellt.
Genau. Nee, also wenn ich ein bisschen nachdenken würde, würde mir vielleicht wahrscheinlich was einfallen. Vielleicht kommt ja gleich was. Dann kann ich es noch ergänzen.
Dann eine andere Frage, die mich auch vor allen Dingen interessieren würde. Ich meine, wir reden ja viel über Diversität in der Branche und das nicht nur bei den Fintech-Gründern und Gründerinnen, sondern ja auch in der Investorenlandschaft. Stell dir mal vor, sie wäre deutlich diverser. Was würde deiner Meinung nach anders laufen im Funding-Prozess?
Also ich hatte mich tatsächlich am Anfang schon ein bisschen schwer getan irgendwie, gerade wenn du halt nicht ganz so sicher bist mit dem ganzen, vor allem halt dem ganzen Umfeld, wie geht's jetzt weiter, wenn du eigentlich zu allem Fragen hast und die nicht so wirklich platzieren kannst und dann irgendwie immer nur manche Kollegen, die schon super erfahren sind, da vor dir sitzen hast, dann ist es irgendwie schwieriger. Also ich glaube, es wäre vielleicht alles ein bisschen nahbarer und auch transparenter und auch ein bisschen, nicht verletzlich ist das falsche Wort, aber so ein bisschen ehrlicher, dass man eben auch nicht immer so dieses ja, wir müssen hier irgendwie allercoolsten sein, sondern halt einfach wirklich ja ehrlicher und transparenter und dass man auch offen über Themen sprechen kann. Ich glaube, das würde sich auf jeden Fall ändern. Und dass man vielleicht auch trotzdem nochmal natürlich genauso auch an, also Gründer, also mehr Gründerinnen sehen würde, ja, weil das ist ja das Gleiche, oder die halt dann auch wirklich hochkommen und es schaffen, weil ich glaube schon, dass das sagt man ja auch immer, so ganz oft gesagt, irgendwie, dass halt irgendwie Gleiches mit Gleichem so ungefähr und dass halt Männer vielleicht dann auch mehr in Männer investieren, ist immer so ein Vorwurf auf der einen Seite, aber ich glaube schon, dass das auch doch mal auf die wirklich dann erfolgreich werdenden Gründungen von zum Beispiel Female-Gründern auch einen Einfluss hätte. Ja, genau. Aber das ganze Thema vielleicht halt auch eben nicht so Hokuspokus-mäßig wäre.
Was meinst du mit Hokuspokus?
Also mittlerweile, wie gesagt, weiß ich ja auch so, zumindest glaube ich mal, also mehr wie letztes Jahr, würde ich sagen, wie so das ganze Game ist, wie Investoren denken. Und das musst du dir aber am Anfang selber erarbeiten. Wenn es dir niemand sagt, wenn du es nicht weißt aus einem anderen Job, dann musst du dir das halt irgendwie selber erstmal zusammenreiben oder du musst es dir halt aus den Gesprächen ableiten, ja, auf was kommt es an. Und ich glaube einfach, dass Frauen da mehr das beim Namen nennen und eben nicht so viel einen da auch teilweise ja, so ja, mit seinem so ein bisschen im Dunkeln tappen lassen, sondern dass man mehr sagt, okay, auf was kommt es wirklich an und nicht so guckt, ja, mal schauen, wie sich das erzählt, eine Chance und mehr nicht, sondern so ein bisschen unterstützen da vielleicht. Das glaube ich, wäre das schon. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich unbedingt, ich weiß nicht, ich bin auch immer gar nicht so der Fan von so diesen ganzen Themen, das aufs Geschlecht abzuleiten, sondern oder zurückzuführen, besser gesagt. Sondern generell finde ich, muss es halt einfach nicht sein, dass man immer alles so, ja, wie gesagt, so Hokuspokus-mäßig macht, sondern am Ende kochen halt alle nur mit Wasser. Und es hilft halt total, wenn man einfach sagt, hey, darauf kommt's mir an, kannst du das bitte darauf ausrichten, ja? Und dann kommt man auch schneller zu einem Ergebnis, als wenn man den anderen dann immer wieder irgendwie so ins Leere schickt, sondern einfach halt klar sagen, was will man. Und das habe ich öfters das Gefühl, dass das Frauen manchmal ein bisschen besser können.
Ah ja, okay. Also auch mehr Investorinnen in der Tech-Branche. Ich meine, es gibt ja durchaus weibliche Investoren, ja, aber jetzt gerade die natürlich auch Fintech-Bereich investieren, die sind ja noch deutlich in der Unterzahl.
Schon sehr rar.
Ja, schon sehr rar, in der Tat.
Und zum Beispiel bei mir ist es zum Beispiel so, ich traue mich auch viel und das ärgert mich aber selber, weil ich auch eigentlich, ich bin überhaupt nicht schüchtern, ja, also glaube ich, also wirklich bin ich eigentlich nicht, aber in Richtung Investoren bin ich schon öfters schüchtern und ich traue mich oft irgendwie keine Frage, nicht die richtigen Fragen zu stellen. Bei Frauen habe ich damit ein viel wenigeres Problem und ich frage mich selber, warum, ja, und das ist halt gerade immer nur in diesem Investoren-Space, weil es alles, wie gesagt, oft so ein bisschen, mir fällt kein anderes Wort als dieses Hokuspokus, so viel Magie da ist, obwohl halt eigentlich am Ende keine Magie da ist, und das war echt, also mir hat das letztes Jahr auch total geholfen, dann teilweise mit weiblichen Investoren dann auch zu sprechen, die das dann auch vielleicht helfen zu strukturieren und so, und ja. Doch, also das glaube ich, das ist zumindest was mir schon helfen würde, ja.
Okay, verstehe. Nee, aber das kann ich gut nachvollziehen, das sagen ganz viele und ich glaube, viele, die jetzt auch zuhören, also gerade vielleicht auch jüngere Frauen, die so wie du noch ganz am Anfang eben auch jetzt nach einer Uni-Gründung standen, profitieren davon, wenn du sagst, naja, also weil es war ja ein ganz wichtiger Satz, ne? Es fühlt sich an wie Hokuspokus, aber eigentlich ist gar keine Magie dabei. Also zu verstehen, welche Taschenspielertricks, naja, okay, das ist das falsche Wort, aber welche Tricks da quasi sozusagen gespielt werden, die aber quasi wie bei jedem Zauberer letztendlich natürlich auch nur Handwerk sind vielleicht, ne? Und das zu durchschauen. genau. Interessant ist, du sagst, du bist nicht schüchtern und gleichzeitig hast du ja am Anfang des Gespräches gesagt, naja, also wenn du nicht weißt, was dich erwartet, dann würdest du lieber eigentlich die Decke über, also das hast du nicht gesagt, aber so sinnbildlich vielleicht doch lieber die Situation vermeiden. Man weiß ja nicht, vielleicht finden es alle blöd und so. Ist ja auch ein durchaus legitimer Gedanke. Was treibt dich dann an zu sagen, ich ziehe mir nicht die Decke über den Kopf, ja, und ich lasse es, sondern ich mache mich sichtbar und ich stehe dafür ein. Was treibt dich da an? Wo hast du diese Motivation und dieses Selbstbewusstsein dafür her? Weil sich wegducken, das ist natürlich sehr einfach.
Also ich würde sagen, ja, genau. Nee, also ich denke, ich bin halt immer sehr selbstkritisch, das bin ich auf jeden Fall. Und auch habe eben sehr hohen Anspruch so an mich selbst und bin dann eben ein Stück weit verunsichert oder so, fühle mich auf jeden Fall nicht so sicher. Ich glaube, das merkt man mir auch gar nicht unbedingt an, aber so fühle ich, also es wurde mir zumindest schon häufig gefeedback, aber so fühle ich mich dann einfach, wenn ich halt nicht so genau weiß, was ich erwartet. Aber genau das finde ich dann auch das Spannende daran eigentlich. Also wenn ich halt wirklich dann nochmal reflektiere, dann ist das, was so meine, weil ich wirklich neugierig bin und es unbedingt wissen will und auch lernen will. Und das ist dann so ein großer Antreiber von mir, weil ich will unbedingt es immer schaffen. Ich will es mir selbst beweisen. Ich will einfach sagen, okay, nee, also das, und weil ich bin da auch von überzeugt, wenn du was wirklich willst, dann kannst du das schaffen und dann kannst du dich auch in alles einfuchsen. Und das ist das, was mich irgendwie total antreibt. Und ich glaube, das habe ich auch schon sehr früh einfach von meinen beiden Eltern mitbekommen, weil die mich immer für alles ermutigt haben oder zu allem ermutigt haben und auch immer so mir eigentlich gespiegelt haben, okay, alles ist möglich, wenn du es wirklich willst und wenn du bereit bist, sozusagen dann auch immer wieder ins kalte Wasser zu springen. Ja.
Mhm. Super Eltern. Naja, da nicht ausgebremst zu werden und auch da, ne, ich meine, auch im Jahr 2022 gibt es ja oftmals, ich weiß nicht, hast du Brüder? Also das ist ja oftmals auch nochmal so in der
Spiegelung. Nee, ich bin leider Einzelkind.
Ja. Auch da, ja, ne? Also ich meine, man merkt ja auch so an Zuschreibungen, ne? Also wie oft tatsächlich auch immer noch gesagt wird, naja, du als Mädchen lieber nicht und du als Junge natürlich sozusagen, dass da unbedingt Mädchen ganz dringend ermutigt werden müssen, auch in der Schule oder wo auch immer, natürlich einfach für sich einzustehen, für Ideen, auch wenn sie noch spinnert sind, aber sie zu enablen, unbedingt. Ganz wichtiger Punkt.
Ja, voll. Ja.
Jetzt bist du ja Mitglied des Digital Finance Forums geworden. Als wir uns das letzte Mal auf der PEC sahen, vor anderthalb Wochen, da bist du ja mal kurz verschwunden, weil ihr euch da mit vielen anderen zu diesem Gremium zusammengefunden habt. Also A, würde mich mal interessieren, wie wird man da eigentlich Mitglied? Und was wünschst du dir von diesem Forum und wo wirst du deine Schwerpunkte setzen?
Ja. Genau, also wie wird man damit geht, wurde ich auch gestern zweimal tatsächlich unterschiedlich von unterschiedlichen persönlichen Personen gefragt und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, weil ich war selber total verwundert, als diese Anfrage kam. Also ich habe wirklich gedacht, okay, wie sind Sie denn da auf mich gekommen, weil mir das persönlich echt nicht so bewusst ist. Du hast ja auch in der Intro irgendwie gesagt, dass man eben schon sichtbar ist und also Also für mich ist es immer noch so irgendwie, okay, ich bin absoluter Newbie in der Szene gefühlt und da gibt's also auch mit den Personen, mit denen ich da jetzt in diesem Forum bin, ganz tolle Gründer oder einfach erfahrene Manager und Managerinnen und ich habe mich wirklich so gefragt, okay, warum jetzt ich? Aber fühle mich natürlich auch gleichzeitig total geehrt und freue mich mega über so eine Chance, weil es natürlich auch ein tolles erstens Netzwerk ist und auch eine tolle Chance ist, da jetzt irgendwie mitzugestalten und dass man eben auch gerade daran denkt, okay, es ist eben immer mehr Vernetzung da und weil wir können nicht sagen, okay, wir sind irgendwie Fintech, wir sind Paytech oder wie auch immer, sondern wir sind irgendwas dazwischen und verbinden halt so verschiedene Themen miteinander und spielen da auf unterschiedliche Sachen ein. Und das finde ich super, dass man da auch irgendwie an uns gedacht hat. Also tatsächlich wurde ich angerufen vom Feuern Tonka und man hat irgendwie meine Kontaktdaten erhalten und ob ich denn da Lust hätte, dabei zu sein. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht genau, ich habe vom Fintech-Rat immer gehört. Also es war, okay, wie sieht das Ganze aus? Ich dachte erstmal, es ist wieder eher so digital, weil dann schon erst so ein bisschen, es ist bestimmt so ein digitales Format, wo man dann eigentlich gar nicht wirklich sowas sagen muss. Und dann, da in Berlin und da dachte ich, okay, im Finanzministerium auch nicht schlecht, sehr cool. Und dachte mir auf der anderen Seite auch sofort, okay, was ziehe ich an, so ungefähr. Nein, aber damit ich eben da nicht direkt fehl am Platz Podcast bin, weil wir ja schon immer sehr Startup-mäßig sind, aber genau, aber also fand ich echt super cool, da die Möglichkeit zu haben und dann eben auch ganz viele Personen dort dann persönlich zu sehen und zu treffen, die man halt sonst immer nur aus irgendwie LinkedIn oder Podcast und so kennt. Das fand ich schon sehr cool. Und ja, also was ist mein Ziel, da irgendwie mitzugestalten? Also generell finde ich es super und ich fand auch diesen Auftakt total toll. Also es ist meine erste wirkliche, sag ich mal, Begegnung so mit der Politik direkt, würde ich mal sagen. Und da fand ich es aber wirklich sehr offen und sehr, ja, auch wirklich, dass man hat gemerkt, man ist da wirklich auch gewillt, da die Ideen mit reinzunehmen, sich anzuhören, dass man auch wirklich auf das Feedback angewiesen ist. Und natürlich bin ich jetzt mal gespannt, was dann am Ende wirklich auch mit einfließt. Aber ich finde es auf jeden Fall einen tollen Ansatz und bin da echt happy, dass da die Möglichkeit geben wird, weil am Ende ist es ja gerade jetzt auch, da sind andere Bereiche noch viel mehr betroffen, was eben Regulatorik und Co. angeht, dass man da die Rahmenbedingungen schafft, um halt Innovation zu fördern und nicht im Keim zu ersticken. Und da sind wir ja in Deutschland schon echt immer sehr gut, dass wir uns eben selber in so bürokratischen Themen irgendwie vergraben und dann echt viel auch dadurch nicht ermöglichen oder nicht so ganz einfach machen. Und für mich ist es so, also insgesamt vielleicht für die es interessiert, es wurde ja jetzt in so verschiedene Streams sozusagen nochmal untergliedert, weil es ja doch recht breit ist. Es gibt jetzt irgendwie ein Team, das sich um Banking kümmert, eins, das sich um Insurance, eins um Krypto, beziehungsweise ich glaube eher Trading kümmert und eben auch Payment. Und ich bin jetzt in dem Payment-Stream zugeordnet worden und da haben wir dann zusammen Themen gesammelt, was wir denn so angehen wollen jetzt in der Legislaturperiode, was wollen wir erreichen, um was soll es gehen. Und ich habe mich da in verschiedenen Themen wiedergefunden, also gerade so das ganze Thema Open Data, also wem gehören eigentlich die Daten, das ist ja auch bei uns ein großes Thema,
ja,
also in Richtung Belege, ist es auch wirklich wichtig und da dann auch die richtigen Weichen zu stellen, dass Systeme vielleicht miteinander sprechen können, dass man auch wirklich Systeme verbinden können muss, also ähnlich PSD2, da muss es ja auch, sag ich mal, vom Regulator den Anschubs geben, dass man sich öffnet und ich glaube, es ist halt wirklich in unserer vernetzten Welt extrem wichtig, dass Systeme miteinander sprechen können. Und in meinem Bereich ist es auch gerade so bei eben Software-Systemen wichtig, dass man da dass das alles irgendwie connected werden kann und dass man da vielleicht auch teilweise noch mal ein bisschen, dass da so mal einen Anschubser braucht, auch bei uns im Bereich, das wäre, glaube ich, ganz gut. Also, dass man da insgesamt schaut, okay, was kann man da noch erreichen, um einfach auch da mehr Vernetzung und mehr Innovation zu fördern. Genau, das wären so meine Themen. Aber wir sind da ja, wie gesagt, ganz am Anfang, es war irgendwie das erste Auftakt-Meeting, erstmal so kennenlernen und sich zu organisieren, zusammenfinden. Und jetzt geht's dann so richtig los und ich bin sehr gespannt auf die, ich glaube, das ist jetzt eben für die 4 Jahre. Schauen wir mal.
Jetzt hast du ja bei diesem Meeting auch Christian Lindner persönlich kennengelernt. Jetzt geht er mit dir Mittagessen und fragt dich, Lea, was brauchst du am meisten für dein Gründerinnentum? Was würdest du ihm antworten?
Also zum einen würde ich natürlich gerne jetzt, das ist aber nee, da hatte ich jetzt kein Problem mit. Ich finde es ja auch sehr spannend, was er jetzt alles schon so und insgesamt auch mal so einen Einblick zu bekommen, was ist eigentlich so der Alltag von einem Politiker oder wie gestaltet sich das, weil man ja auch sehr durchgetaktet ist und man auch gemerkt hat, okay, er ist jetzt hier und sich dann aber trotzdem auch hier kurz drauf zu fokussieren und dann aber wieder vielleicht ein ganz anderes, irgendwie einen Finanzminister von einem anderen Land zu treffen, also wo es wahrscheinlich um komplett andere Themen geht. Also das ist ja auch so ein enorm breites Feld, mit dem er sich da beschäftigen muss. Das finde ich erst auch spannend, irgendwie mehr darüber zu erfahren. Und ansonsten, vor allem, dass einerseits ist aber halt sehr allgemein, dass man einfach diese ganzen Hürden für Unternehmensgründung noch mal viel, viel geringer hält, dass man das viel leichter leichter ermöglicht wird, selber ein Unternehmen zu gründen, dass man auch irgendwie, dass man diese ganze Investorenszene so ein bisschen, also ich glaube, Venture Capital ist ja jetzt genügend da, ist ja war ja früher anscheinend immer so dieses Thema, es gibt irgendwie nicht genug Geld. Aber ich glaube, da haben wir jetzt ja echt eine gute Szene, so nehme ich das zumindest wahr. Hatte man auch so gesagt, dass eigentlich da der Zugang auf jeden Fall schon da ist. Aber dass halt wichtig ist, dass man wirklich auch nicht nur auf zum Beispiel die großen Metropolen schaut. Das wäre mir schon ein Anliegen, sondern dass man da auch echt in diese, ja, ich nenne es jetzt einfach mal B-Städte vielleicht, in die kleineren und mittelgroßen Städte schaut und da vielleicht auch wirklich an den Unis ansetzt. Also das ist mir irgendwie so ein Herzensthema. Das ist jetzt nichts, was mich jetzt konkret selbst gerade weiterbringt, sondern was aber generell, glaube ich, sehr wichtig ist für uns, weil, wie gesagt, ich komme aus Würzburg, habe da in Regensburg studiert, beide Städte mit tollen Unis. Die Leute lieben es da, würden da auch gerne bleiben, aber gerade zum Beispiel auch in Würzburg super schwierig, wenn du nicht irgendwie selbstständig bist oder bei Gericht arbeitest oder hier irgendwie in der im Uniklinikum, dann hast du es eigentlich echt schwer, da einen Job zu finden als BWLer. Und eigentlich wäre das perfekt, um auch dort irgendwie Startups anzusiedeln und dass man einfach so ein bisschen, weil wir haben heute die Möglichkeiten, viel dezentraler zu arbeiten, aber dass man das irgendwie fördert, also dieses generelle Ökosystem ein bisschen mehr verteilt und nicht ganz so zentriert in die Metropolen. Ja, und dann habe ich natürlich noch ein ganz konkretes Anliegen bezüglich unserem Thema Billigausgabepflicht, dass wir ja auch da eine grüne Regierung jetzt mit haben und Nachhaltigkeit ja insgesamt ein großes Thema spielt und wir da ja uns Frankreich als Vorbild nehmen könnten, was die per se digitale Ausstellung von Belegen angeht. Das würde ich auch gerne mal mit ihm durchdiskutieren und wäre sehr also interessiert an seiner Meinung darüber.
Ich auch, und wenn das stattgefunden hat, dann sagst du mir hinterher Bescheid, was er gesagt hat.
Mache ich.
Okay. Zum Thema, weil du sagst, ganz wichtig ist sozusagen die Kommunikation in unserer Branche jetzt auch von Systemen und so. Achtung, ich spanne jetzt einen ganz weiten Bogen in meiner nächsten Frage. Ich habe auf LinkedIn gesehen, du sprichst 4 Sprachen verhandlungssicher. Wann hast denn du bei all dem, was du irgendwie in den letzten Jahren gebrochen.
Das muss ich vielleicht dementieren.
Steht auf LinkedIn. Französisch?
Ich weiß.
Spanisch?
Keine Ahnung. Ja, ich weiß.
Hat mich sehr beeindruckt.
Kann ich gerne so eingehen.
Weil bei mir ist das alles eingerostet, weil man es ja einfach gar nicht permanent braucht, außer Englisch. Ja. Also von daher Hut ab.
Ja. Genau, also ich war tatsächlich immer sehr sprachlich versiert, würde ich sagen, und war auf einem musisch-sprachlichen Gymnasium und habe da schon jede Menge Sprachen gelernt. Ich glaube 4 oder 3, also Latein, Englisch, Spanisch, Französisch, nee, genau, also wenn man Latein zählt, 4. War schon immer eben, also mit Latein bin ich auch immer noch überzeugt, dass das viele sagen, ja, ich glaube, das hast du auch mal mit irgendjemandem diskutiert hier, schon länger her, ob das denn Sinn macht. Und ich bin ja immer noch dafür, dass es Sinn macht, tatsächlich. Einfach nur, um die Grundlagen von generell romanischen Sprachen zu lernen. Weil mir hat es extrem geholfen für eben Spanisch vor allem und auch aber Französisch. Das hat mir immer total Spaß gemacht. Also da war auf jeden Fall zumindest in den ersten Jahren von der weiterführenden Schule immer so mein Fokus drauf. Und ich war auch total überzeugt bis zum Ende, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit Sprachen machen will. Ich wusste nur überhaupt nicht was, weil ich wusste auf jeden Fall, dass ich niemals irgendwie Lehrerin oder so werden wollen würde, weil ich da zu ungeduldig bin. Trotzdem aber irgendwie habe ich mir immer vorgestellt, okay, so in verschiedene Länder zu reisen und dann vielleicht mit verschiedenen Kulturen zu kommunizieren, das finde ich schon sehr spannend und habe deswegen auch nochmal in der Dolmetscherschule dann das Ganze intensiviert und habe da quasi wirklich Englisch, Französisch, Spanisch intensivst 40 Stunden die Woche gelernt und halt von mündlichen Prüfungen abgelegt, über eben mit speziellem Wirtschaftsschwerpunkt dann die Sprachen gelernt und das war, glaube ich, was sehr geholfen hat, halt, um nochmal tiefer da reinzusteigen. Aber, also eben neben Englisch, also Spanisch, ich verstehe das alles sehr gut, auch Französisch, ich verstehe das alles. In Spanisch würde ich auch sagen, dass ich da auf jeden Fall noch wieder reinkommen würde schnell. Französisch, muss ich sagen, war ich immer so ein bisschen wieder, gerade wo ich halt einfach auf Spanisch sehr den Schwerpunkt gelegt hatte, dass ich da schnell das Ganze vermischt habe, weil es schon irgendwie teilweise sehr nahe einfach ist, ja ähnlich auch mit Italienisch, so die drei Sprachen finde ich sind schon irgendwie sehr, dass sich immer wieder mal was ähnelt, aber Und weil ich Französisch auch irgendwie nicht so gern gesprochen habe, leider, sondern immer eher Spanisch. Aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall gerne wieder reinkommen. Ich habe erst am Sonntag zu meinem Freund gesagt, wenn ich denn ein bisschen mehr Freizeit hätte, dann hätte ich echt Bock, mal wieder irgendwie mein Quizlet-Set, weil ich habe immer meine Vokabeln so in so einer digitalen App gespeichert und dann durchgeflippt und dass ich da einfach wieder ein bisschen reinkomme. Was ich halt mache, um drin zu bleiben, ist ab und zu mal irgendwie ein Podcast oder auch ein Hörbuch oder so auf den verschiedenen Sprachen anzuhören oder auch mal eine Serie. Aber durch das ganze Gründerdasein hat sich das schon sehr, irgendwie ist es schon sehr in den Hintergrund gerückt. Aber mal schauen, also wie gesagt, für uns ist ja der spanische Markt gerade jetzt auch fürs nächste Jahr sehr spannend aufgrund dieser Gesetzesänderungen. Und wir gehen da auch, also mit Partnern können wir ja so auch sowieso schon andere Märkte auch bedienen, eben über Kassensoftware-Anbieter. Aber wenn man da nochmal einen proaktiven Markteintritt prüfen würde, ist das ja nochmal was ganz anderes. Vielleicht, mal schauen, also da ist wie gesagt noch überhaupt nichts in Stein gemeißelt, aber vielleicht komme ich ja dann darüber nochmal wieder dazu, das ein bisschen zu incentivieren. Intensivieren, das wäre auf jeden Fall cool. Ja, aber das heißt, ich würde sagen, wahrscheinlich müsste ich eigentlich mal meinen LinkedIn-Status abändern.
Ach, wahrscheinlich sprichst du 5000 Mal besser die Sprachen als die meisten anderen und bist da einfach zu bescheiden. Jetzt hast du mir im Vorgespräch kurz erzählt, dadurch, dass Bücher leider zu kurz kommen müssen aktuell, aber du bist immerhin bei den Netflix-Serien. Das heißt, du hast Narcos auf Spanisch geguckt, oder?
Narcos habe ich tatsächlich gar nicht geguckt. Ach so. Was habe ich denn das letzte? Oder Narcos? Doch, habe ich sogar, glaube ich, die erste Folge geguckt, aber es ist schon sehr lange her.
Ja, das ist schon etwas älter.
Kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Ja, das ist schon länger her. Also ich habe, wie gesagt, ich bin eher so die wirklich kommunikative, also ich mag es jetzt nicht so gern, mir Serien anzuschauen, nur ab und zu zum Abschalten, so gerade im Winter. Also im Sommer würde ich sowas, habe ich gar keine Zeit für sowas, aber im Winter, so manchmal, um so runterzukommen, finde ich es am Wochenende schon mal ganz schön. Aber ich bin da tatsächlich absolut standardmäßig unterwegs, würde ich mal sagen. Also was habe ich denn angeguckt zuletzt? Homeland, Billions zum Beispiel, das ist hier eher sowas mit eben auch hier, da geht es um Hedgefonds und so weiter, das finde ich immer sehr cool, solche Themen, dann aber auch absolut girly, also ich bin ein absoluter Sex in the City Fan oder auch Gossip Girl und die ganzen Standard-Serien, die irgendwie Mädels gerne sehen, habe ich natürlich alle gesehen und da kam jetzt eine neue Staffel raus von Sex in the City, die And Just Like That oder irgendwie so, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, war jetzt nicht so toll. Da hat man versucht, jeden einzelnen Trend irgendwie von Paletten über, wir sind jetzt nicht mehr Journalisten, sondern nur noch Blogger und Influencer einzuarbeiten. Das war ein bisschen Overkill. Aber ja, also wenn, dann schaue ich meistens eher so wirklich die langweiligen Sachen, wo jetzt nicht so viel besonders, also es ist jetzt nichts, wo ich sagen kann, da kann ich jetzt mit irgendwas besonders jemanden flashen, sage ich mal, dass ich mich dafür ein besonderes Genre oder so interessiere. Ich bin total Comedian und so, das finde ich einfach alles cool, alles, was irgendwie freundlich und gut ist, weil ich finde, wir haben genug schreckliche Sachen gerade auch auf der Welt, und ich habe genug Stress im Alltag, als dass ich mich dann, wenn ich denn mal schon irgendwie mir was anschaue, dass ich mich dann auch nochmal davon stressen lasse, weil wenn, dann schaue ich schon sowas richtig und dann nimmt mich das auch mit.
Okay, ja. Also Bridgerton als nächstes, ja, die zweite Staffel, die ist ja dann wirklich
sozusagen.
Okay, ich glaube, da sind viele bei dir, die das wahrscheinlich nie zugeben würden, aber natürlich aus dem Grund, weil es einfach wahnsinnig viel vor der Brust ist, quasi einfach schnödes Berieseln. Und dann am besten auch in der Muttersprache, weil dann muss man sich nämlich auch gar nicht so konzentrieren, als wenn man das auch noch im Original guckt.
Ja.
Gut.
Englisch geht noch,
Englisch geht noch, genau. Aber klar, bei Französisch, oh je, neulich meinte jemand, ich müsste unbedingt Lupin auf Französisch gucken. tolle Idee. Dann brauche ich, glaube ich, 3 Jahre, bis ich durch bin oder so, um letztendlich dann natürlich auch wieder einfach reinzukommen in dieses schnelle gesprochene Französisch, Alltagsvokabular. Also von daher, das braucht schon auch Aufmerksamkeit. Genau.
Lea, es hat mich... Ich habe da vor allem eine sehr gute Ausrede. Eine sehr gute Ausrede. Weil, also mein Freund würde das auf keinen Fall mitmachen. Für den ist schon Englisch sozusagen so, weil es genau das ist. Er will sich einfach nur berieseln lassen. Mhm. Und er spricht weder Französisch noch Spanisch. Deswegen habe ich eine tolle Ausrede, warum ich das nicht auf diesen Sprachen schauen kann, eine Serie.
Okay. Ein Hoch auf deinen Freund, genau. Du darfst dich entspannen, das ist gut. So, ich bin durch mit allen Fragen, die wir bekommen haben. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe ganz viel über Gründerinnentum gelernt, über Kommunikation mit Investorinnen und Investoren und eben auch über Ängste, quasi sie zu pitchen und sich aber auch zu überwinden. Und ich glaube, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, das wird sehr vielen helfen, die tatsächlich auch an diese, ein bisschen vor dieser Zauberei einfach richtig Manschetten haben. Und du hast es ja jetzt sehr schön erläutert, einfach machen, finde ich gut. Also von daher, ich danke dir sehr für die Zeit, die du genommen hast. Herzlichen Dank, Lea Frank, Co-Founderin von Anybill.
Danke dir. Ciao.